Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Und wieder geht es ein Stück weiter im Buch der Offenbarung. Und zwar ab Kapitel 13, Vers 16. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit dafür nehmen und wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. In den letzten Ausgaben unserer Sendereihe haben wir uns mit den Visionen über den Teufel und seine Helfer beschäftigt, zu finden im Buch der Offenbarung in den Kapiteln 12 und 13. Jesus will damit seinen Gemeinden ihren ärgsten Widersacher vorstellen. Das galt zunächst den 7 Gemeinden in der römischen Vorzeigeprovinz Asia, an die sich Jesus zuallererst gewandt hat mit dem Buch der Offenbarung. Denn auch sie lebten am Ende des ersten Jahrhunderts bereits in der letzten Zeit, der Endzeit, die ja spätestens mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat. Und diese letzte Epoche der Weltgeschichte dauert an bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, und zwar sichtbar für die ganze Welt. Damit gilt die Botschaft der Offenbarung also auch für uns, denn wir leben ja ebenfalls in der gleichen Zeit, in den letzten Tagen der Menschheitsgeschichte. Wann Jesus wiederkommt, das weiß kein Mensch, wohl nicht einmal Jesus, sondern nur sein Vater im Himmel. Denn so hat es Jesus selbst formuliert. Zuletzt hörten wir in Kapitel 13 davon, wie der Teufel, in den Visionen dargestellt als großer Drache, seinen wichtigsten Helfer aus der Tiefe des Meeres ruft, das Tier aus dem Abgrund, das dem Drachen auffallend ähnlich ist. In diesem grausamen Tier verkörpert sich die ganze Wut und aller Hass des Teufels auf den Messias, auf den Christus. Und damit stellt das Tier aus dem Meer die ganze gegenchristliche Macht des Satans dar. Jener Macht, von der andernorts in der Bibel als der Person des Antichristen gesprochen wird. Jenes Tier aus dem Meer gibt vor, selbst der Christus zu sein, der Retter der Welt, der das Heil bringt. Das ist natürlich eine anmaßende Lüge. Und doch gelingt es den antichristlichen Kräften, von der Bevölkerung der Erde als Gott verehrt zu werden. Und tatsächlich erschien eine erste menschliche Verkörperung jener antichristlichen Macht des Teufels in der Person des römischen Kaisers Domitian gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Er ließ sich voller Überzeugung als Gott und Herr ausrufen. Und er ging ohne zu zögern gegen alle vor, die diese Selbstüberhebung nicht akzeptierten. Und das waren zuallererst die Christen. Denn die riefen einen ganz anderen als Herrn und Gott an, nämlich Jesus Christus. Denn er steht in Wahrheit über allen irdischen Machthabern. König aller Könige und Herr aller Herren, das ist sein Name. Und dem ist auch der Kaiser in Rom untertan. Ja, es war eine gefährliche Zeit damals für die Jesusleute, die ersten Empfänger der Offenbarung. Denn Domitian zögerte nicht, alle zu töten, die ihn nicht als Gott anbeteten. Seit dieser Zeit hat es der Satan immer wieder fertiggebracht, seine antichristliche Macht Gestalt annehmen zu lassen. Und zwar in unterschiedlichen Menschen, Institutionen und Systemen. Und er wird damit fortfahren, bis derjenige wiederkommt, der ihn schon lange besiegt hat. Jesus, der wirklich der Christus ist. Jesus offenbart seinem altgewordenen Freund Johannes, dass der Teufel seinem Generalbevollmächtigten, dem Antichrist, noch einen weiteren Helfer zur Seite stellt. Diese zweite Ausgeburt des Satans präsentiert Jesus in seiner Vision als ein zweites Tier, das Tier aus der Erde. So hören wir ebenfalls in Kapitel 13. Dieses zweite Tier erscheint in der Gestalt eines Lammes. Und als Lamm erscheint in der Offenbarung eigentlich nur einer, Jesus, der Messias Gottes. 28 Mal wird der Gottessohn in der Offenbarung so bezeichnet. Das bedeutet also, das zweite Tier versucht den Messias nachzuahmen, zu kopieren. Doch sofort offenbart dieser Adjutant des Antichristen sein wirkliches Wesen. Er redet nämlich wie der Drache, wie sein oberster Gebieter, nämlich der Teufel selbst. Das zweite Tier nimmt dabei die Rolle des Sprechers oder des Propagandaministers ein. Und der tut alles dafür, dass sich die Weltbevölkerung dem Antichristen unterwirft und ihn damit als Gott verehrt. Dazu gaukelt er Zeichen und Wunder vor. Und wer sich davon nicht einlullen lässt, der wird beiseite geschafft, also ermordet. Ein Muster, das schon bei der Durchsetzung des Kaiserkultes unter Domitian am Ende des ersten Jahrhunderts zu beobachten ist. Und so haben es die ersten Hörer der Offenbarung offensichtlich auch verstanden. Seitdem hat sich ein derartiges Vorgehen auch immer wieder von Neuem wiederholt, in totalitären Regimen, Systemen oder Institutionen. Und darin zeigt sich immer wieder der finstere Einfluss jener antichristlichen Macht des Teufels. Jesus offenbart seinem Propheten, dem Johannes, noch eine weitere Maßnahme des zweiten Tieres, um die Menschen unter die Herrschaft seines Meisters zu zwingen. Und die ist erneut arglistig, boshaft und skrupellos, eben durch und durch teuflisch. Dazu schreibt Johannes im Buch der Offenbarung, Kapitel 13, in den Versen 16 und 17, »Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.« Auch hier ist wieder von dem zweiten Tier die Rede, dem Tier aus der Erde. In gewisser Weise offenbart Jesus jetzt, wie der Helfershelfer des ersten Tieres die Gemeinde des Antichristen zusammentreibt. Und auch das geschieht natürlich wieder mit Einschüchterung, Zwang und Gewalt. In Vers 16 heißt es, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang das zweite Tier. Alle, heißt es hier, alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sozialen Stellung oder ihrem gesellschaftlichen Einfluss. Alle müssen sich beugen unter die Schreckensherrschaft der antichristlichen Macht des Herrn der Finsternis. In Vers 16 geht es also um die Gleichschaltung einer ganzen Gesellschaft, die dem Gehilfen des Antichristen auch gelingt. Keinerlei Unterschiede zwischen den Untertanen werden von dem falschen Lamm geduldet. Aus Angst geben die Menschen jeglichen Widerstand auf. Die Unterwerfung ist total, auch wenn sie erzwungen ist. So stellt Jesus in der Offenbarung den großen Abfall von Gott dar, von dem der Gemeindegründer Paulus in seinem zweiten Brief an die Christen in Thessalonich schreibt. Und wir hören auch, wie dem falschen Propheten, also dem zweiten Tier, jene unumschränkte Gleichschaltung gelingt und damit die uneingeschränkte Kontrolle über alles und jeden. Da heißt es in Vers 16, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Alle bekommen sichtbar das Kennzeichen des ersten Tieres, und zwar, wie in der Antike üblich, in einem offiziellen Festakt. Damit zwingt der Lügenprophet jeden Einwohner dazu, sich öffentlich zu dem Tier und dessen Gottheit zu bekennen. Und wer dies verweigert, fällt sofort auf und läuft Gefahr, hingerichtet zu werden. Das Mahlzeichen in Vers 16 ist nun das antichristliche Gegenstück zu dem Siegel Gottes, von dem wir bereits in Kapitel 7 hörten. So siebt der Spießgeselle der antichristlichen Macht die Nachfolger des wahren Christus heraus aus der großen Menge. Er isoliert sie, macht ihnen das Leben in der Gesellschaft unmöglich und versucht, sie so doch noch zur Verehrung des ersten Tieres zu zwingen. Denn, so hören wir in Vers 17, kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug. Also sind die Christen von allen Handelsmöglichkeiten der Gesellschaft ausgeschlossen. Wer dennoch bei seinem Glauben an Jesus bleibt und nicht die menschliche Verkörperung des Antichristen anbetet, der braucht Gottes Beistand. Doch den hat Jesus auch unverbrüchlich zugesagt. Zitat, denn es wird mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet auftreten, und sie werden große Zeichen und Wunder wirken, um, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten irre zu führen. Aber das ist nicht möglich, denn der Messias Jesus bewahrt seine Leute und ihren Glauben an ihn. Das Zeichen selbst, von dem Johannes in Vers 17 schreibt, ist der Name des ersten Tieres oder der Zahlenwert dieses Namens. Das ist gemeint mit der Formulierung, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das griechische Wort hier für Zeichen bzw. Malzeichen kommt von der Grundbedeutung kratzen oder eingraben. Deshalb handelt es sich offensichtlich um eine Tätowierung. Namen als Zahlen wiederzugeben war in der Antike absolut üblich. Und so hören wir nun auch, um welche Zahl es denn geht. Und damit auch um welchen Namen. Ich lese Vers 18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. Vielleicht will Jesus den Namen des Menschen, von dem er spricht, nicht jedem offenbaren. Und deshalb die Worte in Vers 18, hier ist die Weisheit. Was wohl so viel heißt wie, hier ist Weisheit nötig, um herauszufinden, welcher Name gemeint ist. Und weiter in Vers 18, wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Jesus stellt also unmissverständlich klar, das Zeichen, der Name und sein Zahlenwert, alle meinen einen Menschen, ein wirkliches menschliches Geschöpf aus Fleisch und Blut. Und erst ganz am Schluss von Vers 18 löst Jesus die gesteigerte Spannung auf und enthüllt nun endlich jene Zahl. Seine Zahl ist 666. Johannes schrieb die Offenbarung erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts nieder. Und doch waren die Ausleger schon im zweiten Jahrhundert nicht mehr in der Lage, die Zahl aus Vers 18 zu deuten. Das änderte sich auch nicht grundlegend im Lauf der nachfolgenden Jahrhunderte. Die Folge war eine fast unüberschaubare Menge an Deutungsversuchen. Die alten Sprachen belegen die einzelnen Buchstaben ja mit einer doppelten Bedeutung, nämlich einmal mit einem Laut, den er darstellt, und außerdem mit einem Zahlenwert. So konnte also jeder Name auch als Zahl wiedergegeben werden. Dabei wurden die Zahlenwerte der einzelnen Buchstaben zusammengezählt, und die Summe war dann der Zahlenwert zu diesem Namen. Die Formulierung hier in Vers 18, berechne die Zahl, ist genau der griechische Fachbegriff, um einen Namen in eine Zahl umzurechnen oder umgekehrt. Das heißt, wir sind offenbar auf der richtigen Fährte. Auf jeden Fall will Jesus seine Gemeinden vor der antichristlichen Gefahr warnen. Deshalb offenbart er hier den Namen des Menschen, in dem jene satanische Macht gegen die Jesusgemeinden vorgehen wird. Doch der Gottessohn will seine Nachfolger auch nicht unnötig in Gefahr bringen. Deshalb wird der Name hier nur als Zahl verschlüsselt aufgeschrieben, und die musste so unverfänglich wie möglich sein, damit sie nicht genügend Informationen bot, um die Empfänger der Schriften anzuklagen. Die Zahl 666 ist für sich allein genommen so allgemein, dass man damit alles und nichts anstellen kann. Und so braucht jeder, der die richtige Lösung sucht, noch eine weitere Information. Sonst ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten. Daher haben wir auch die schier endlose Zahl an Deutungen. Jesus wendet sich mit der Offenbarung eindeutig an ganz bestimmte christliche Gemeinden. Der Name muss sich also auf eine Person beziehen, von der für sie Gefahr ausging. Und dazu hat der deutsche Theologe Ethelbert Staufer sehr überzeugend nachgewiesen, wie sich die 666 auf den römischen Kaiser Domitian deuten lässt. Jenen Herrscher also, der den Kaiserkult im gesamten römischen Reich derart verschärft durchsetzte und Verweigerern die Todesstrafe androhte. Und just die Vorzeigeprovinz Asia war nachweislich diejenige, die die Anordnungen Domitians am eifrigsten umsetzte. Und alle sieben Gemeinden, an die sich Jesus mit der Offenbarung ursprünglich wendet, liegen in dieser Provinz. Und der Zeitpunkt, als Jesus dem Johannes die Visionen enthüllt, fällt offensichtlich in die letzten Regierungsjahre dieses grausamen Herrschers. Die Stärke von Edelberg Staufers Deutung liegt also eindeutig darin, dass er den offiziellen Kaisertitel Domitians zugrunde legt, der vielfach bezeugt ist. Diesen kürzt er ab nach der damals üblichen Methode, die sehr zuverlässig nachgewiesen ist. Dadurch erhält er exakt die Buchstabenfolge, die den langen Kaisertitel auch offiziell auf Münzen oder Urkunden abgekürzt hat. Diese griechischen Buchstaben ergeben in der Summe genau die Zahl 666. Wir dürfen also getrost davon ausgehen, dass Jesus jenen Kaiser in der Vision gemeint hat. Er war eine erste menschliche Person, in der die antichristliche Macht des Teufels wirkte. Und bis heute hat er immer wieder grausame Nachfolger gefunden. Seit zwei Kapiteln hören wir nun von dem erbittertsten Widersacher der christlichen Gemeinden, nämlich von dem Satan und seinen wichtigsten Spießgesellen, dem Antichristen und seinem Helfer, dem falschen Propheten. Doch nun tritt endlich wieder das wahre Lamm auf, Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat, um Menschen, die an ihn glauben, mit Gott zu versöhnen. Damit kommen wir zu Kapitel 14. Dort lauten die Verse 1 bis 4. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Soweit aus Kapitel 14, die Verse 1 bis 4. Auch Johannes scheint erleichtert zu sein. In Vers 1 beschreibt er das so: Und ich sah und siehe. Er kennzeichnet damit wieder einen ganz neuen Abschnitt. Und so betont er den unüberhörbaren Gegensatz zu den vorherigen Kapiteln. Denn nach den beunruhigenden Visionen von der Terrorherrschaft der teuflischen Schergen offenbart Jesus nun, auch in der Endzeit gibt es eine sichere Zuflucht, nämlich Jesus, das wirkliche Lamm Gottes. Im Gegensatz zu dem zweiten Tier aus Kapitel 13, das sich nur als Lamm ausgibt. Das Lamm stand auf dem Berg Zion, so heißt es nun in Vers 1. Johannes sieht Jesus, das geopferte Lamm. Doch diesmal offensichtlich auf der Erde und nicht im Himmel. Der Berg Zion, den Johannes erblickt, meinte ursprünglich den Hügel, auf dem die Bergfeste der Jebusiter stand und die David erobert hatte. Später konnte auch ganz Jerusalem so genannt werden, obwohl die Stadt nun weit über das ursprüngliche Gebiet hinausgewachsen war. Zuweilen wird sogar das Volk Israel als Zion bezeichnet. Doch vor allem stand der Name für den Tempelberg und der galt durch Gottes Zusage als der Ort seiner Gegenwart. So wird Zion schließlich ohne irgendeinen Bezug zu dem geografischen Ort zum Ausdruck für die Gegenwart und das Heil Gottes. Ganz deutlich hören wir davon im Brief an die Hebräer. Sie waren offensichtlich Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, denn es heißt dort: Ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Der Berg Zion wird hier verbunden mit dem himmlischen Jerusalem und mit Jesus und dem Glauben an ihn. So auch in unserem Bibeltext aus dem Buch der Offenbarung. Johannes sieht Jesus als das Lamm auf dem Berg Zion stehen. Dabei verkörpert der Berg Zion offenbar die Gemeinschaft mit Jesus und er bezeichnet den Zufluchtsort mitten im endzeitlichen Terror des Teufels. Jesus selbst ist diese Zuflucht, jene sichere Burg, und zwar für alle, die an ihn glauben. Die Ankündigungen des Propheten Joel beginnen also offensichtlich sich zu erfüllen. Die Jesusleute stehen demnach nicht allein den antichristlichen Schrecken gegenüber. Im tiefsten Inneren sind sie davor bewahrt, durch ihre Beziehung zu Jesus. Die Bewahrung der Messiasgemeinde zeigt sich auch in der nächsten Formulierung, der wir in Vers 1 begegnen. Und bei ihm waren 144.000. Die Jesusgemeinden werden also trotz der endzeitlichen Herrschaft des Teufels nicht vernichtet. Im Gegenteil, sie sind immer noch die vollständige und vollzählige Gemeinde des Messias, worauf die Zahl 144.000 eindeutig hinweist. Denn das ist ja die Zahl, die als 12 mal 12 mal 1000 die Gemeinde Gottes bezeichnet. Die Gemeinde Gottes, die vollständig, unversehrt und rundum vollzählig ist. Davon hörten wir in der Vision, in der die Jesusleute das Siegel Gottes empfangen, das sie mitten in der Endzeit unter den Schutz Gottes stellt. Darauf bezieht sich Johannes nun auch in Kapitel 14, Vers 1 ausdrücklich. Dort heißt es, auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben. Alle Jesusleute gehören zu jenen 144.000 Versiegelten. Vor allem auch jene, die jetzt und hier inmitten der Endzeit leben. Wie gut ist diese Aussage, denn gerade jetzt sind doch die ersten Empfänger, die sieben Gemeinden aus der römischen Provinz Asien, auf jenen Zuspruch angewiesen. Sie sollen wissen, wir haben hier und jetzt eine sichere Zuflucht. Jesus, das Lamm, das für uns starb. Er ist unsere Burg auf dem Berg Zion. Und uns, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt heute dasselbe. Deshalb sagt Jesus zu seinen Wegbegleitern, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Jesusleute tragen also auch ein Zeichen an ihrer Stirn. Aber das ist nicht der Name der antichristlichen Macht Satans, sondern die Messiasgemeinde ist mit dem Namen des Lammes Jesus gekennzeichnet und mit dem seines Vaters. Auch in dieser Vision hört Johannes eine Stimme. Dazu schreibt er in Vers 2, dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her. Im Gegensatz zu den 144.000, die sich offenbar auf der Erde befinden, ertönt die Stimme nun aus der Welt Gottes, aus dem Himmel. Das ist wohl der Grund, weshalb Johannes das noch einmal ausdrücklich erwähnt. Und der Klang aus dem Thronsaal Gottes schallt laut und unüberhörbar herüber zur Messiasgemeinde. Johannes berichtet, die Stimme glich dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. So wird für die Jesusleute der Lärm von der Anbetung des Antichristen übertönt vom Gotteslob. Vom Inhalt dieses Gotteslobes erfahren wir etwas in Vers 3. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Nach dem Judentum der damaligen Zeit wird Israel erst dann ein neues Lied singen, wenn der Messias kommt und sein Volk befreit. Doch mit Jesus ist der Messias ja bereits gekommen. Und seit seiner Kreuzigung ist auch die Rettung angebrochen. Die Errettung aus unserer Gottesferne nämlich und die Versöhnung mit Gott. So verbinden auch die himmlischen Wesen schon in einer vorangegangenen Vision das neue Lied mit dem Opfer, das Jesus durch seinen Tod gebracht hat. Dieses neue Lied aus dem Himmel können die Menschen auf der Erde nicht mitsingen. Doch es gibt eine Ausnahme. Zitat, niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde weg freigekauft sind. So in Vers 3. Lernen bedeutet in der Bibel oft auch kennenlernen oder erfahren. Und es meint hier vermutlich, dass niemand das Lied hören oder verstehen konnte, außer den Jesusleuten. Sehr deutlich zeigt die Vision in Vers 3 auch noch einmal auf, die 144.000, das sind diejenigen, die freigekauft sind unter den Bewohnern der Erde. Wobei freigekauft beschreibt, dass ein Mensch durch den Opfertod von Jesus freigekauft, losgelöst wurde von seiner Schuld vor Gott. Die 144.000 sind also diejenigen, die an Jesus glauben. und wir erfahren noch mehr über sie. Sie sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. So heißt es in Vers 4. Hier geht es nicht um die Sexualität des Menschen, sondern um die Verehrung falscher Götter, die Gott immer wieder als Ehebruch oder als Hurerei bezeichnet. Und mit dem Götzendienst des Antichristen hat sich die Jesusgemeinde nicht verunreinigt, wie es hier heißt. Genau in diesem Sinn ist auch das Jungfräulichsein zu verstehen. Alle, die Jesus nachfolgen, gelten als jungfräulich, und zwar gegenüber der Hurerei des Götzendienstes. Es geht also darum, ob ein Mensch seinem Schöpfer und Erretter treu bleibt oder sich von ihm abwendet. Die Gemeinde des Messias Jesus wird also einerseits von ihrem Herrn bewahrt und andererseits hält sie ihm die Treue, auch in der Hitze der endzeitlichen Bedrängnis. Die Jesusleute halten fest an ihrem Glauben an Jesus. Das zeigt sich auch in der nächsten Umschreibung in Vers 4. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Die Formulierung, wohin es geht, verweist hierbei auf bevorstehendes Leid. So ging auch Jesus hin in den Tod, und Christen gehen hin ins Gefängnis. Tröstlich ist der Hinweis, Jesus, das Lamm, geht voran. Ganz so, wie er es bei seiner Himmelfahrt versprochen hat. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Noch ein drittes kennzeichnet die 144.000 nach Vers 4. Sie sind aus den Menschen freigekauft als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Diejenigen, die an den Messias Jesus glauben, die sind freigekauft von der Macht des Tieres, des Antichristen, von der wir im vorangegangenen Kapitel hörten. Und zwar selbst dann, wenn sie in seinen Gefängnissen sitzen. Dabei sind die Messias-Leute eine Erstlingsgabe für Gott und seinen Sohn, wie es in Vers 4 heißt. Das deutet schon an, dass sie nicht allein bleiben werden. Denn als Erben des neuen Himmels und der neuen Erde wird aus der Messias-Gemeinde eine neue Menschheit hervorgehen. Unsere Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« geht zu Ende. Aber natürlich gibt es eine Fortsetzung mit weiteren Erläuterungen zum 14. Kapitel der Offenbarung. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.